Deswegen sind ja auch oft mal Qualitätsunterschiede. Aber das hat sich die letzten 20 Jahre tatsächlich extrem verbessert und man hat sehr viel dazugelernt hier in China. Und heute Produkte, die aus China kommen, würde ich nicht mehr als minderwertig darstellen, sondern es sind wirklich Produkte, die natürlich wir auch heute in Europa oder weltweit im Einsatz haben und nicht immer mit einer schlechten Qualität versehen sind.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 147 Social Media Marketing für KMU in China. Jochen Zhu Schleiß lebt seit 2002 in China und kennt das Land aus unternehmerischer wie auch strategischer Perspektive. Zunächst exportierte er als Unternehmer Produkte aus dem Bau- und Möbelsektor von China nach Europa. Seit 2010 hat er sich neu ausgerichtet. Heute ist er als Geschäftsführer tätig und unterstützt europäische Unternehmen, vor allem aus der Automobilindustrie, dabei, ihr Geschäfte in China zu stabilisieren und gezielt auszubauen. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt auf dem bewussten Einsatz von Social-Media-Kanälen, ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor für deutsche Mittelständler im chinesischen Markt. In dieser Episode gibt uns Jochen spannende Einblicke. Welche Wirkung kann Social-Media-Marketing in China wirklich entfalten? Welche Plattformen sind entscheidend und worauf sollten deutsche Firmen in Ungarn mit Chinas digitaler Welt besonders achten? Ja, ich freue mich sehr, Jochen, dass du Zeit genommen hast. Danke, dass du zugesagt hast für das Interview.
Ja, sehr gerne und ja, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich ein spannendes Gespräch.
Ja, erstmal als Geschäftsführer heute Montag, fast Abend. Wie war dein Tagesprogramm?
Ja, gut, sehr häufig ist natürlich Montag. Wir fangen ja jeden Tag hier an mit einem Problemmeeting. Das heißt, wir kommen aus den ganzen Abteilungen zusammen, besprechen, was es in der Vergangenheit oder beziehungsweise Montag gegeben hat. Am Freitag beziehungsweise sind am Wochenende Probleme aufgetaucht. Und dann sind natürlich viele E-Mails zu beantworten, die übers Wochenende reingekommen sind. Auch natürlich als Social Media Mann im LinkedIn sehr aktiv, sind natürlich auch sehr viel Anfragen auch reingekommen und auch Bemerkungen. Und natürlich, wie jeden Montagmorgen, ist für mich der erste Post in LinkedIn sehr wichtig. Das heißt, da hole ich mir Informationen bei uns aus dem Unternehmen zusammen und natürlich auch, was es so in der Wirtschaft hier in China gibt, gerade speziell im Automobilsegment. Und da bereite ich einfach meinen Post vor. Und dann sind natürlich die üblichen Gespräche mit Finanz, HR und Produktion am Laufen. Und auch jeden Montagmorgen, beziehungsweise gegen Mittag, gibt es einen Durchlauf in der Produktion zum Thema Sicherheit, was ja hier in China mittlerweile auch sehr wichtig ist. Und dann ist der Tag eigentlich oder der Vormittag schon gelaufen. Und dann eben am Nachmittag beginnen die ersten Gespräche mit Europa, mit dem Headquarter. Und so ist der Tag jetzt schon fast zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt seit 17 Uhr und der Feierabend ruft zu langsam.
Jetzt kommt noch der Xiaolong Hu, möchte unbedingt ein Podcast-Gespräch aufnehmen. Ja, also ich schätze sehr deinen Einsatz. Und manchmal ist das Leben schon verrückt, ne? Also hätte man dir erzählt, wie dein Leben aussehen könnte im Jahr, was weiß ich, 2000, das wahrscheinlich hast du auch nicht so beschreiben können, wie ihn die Zukunft für dich bedeutet. Wie bist du überhaupt nach China gekommen und warum bist du eigentlich wirklich lange, 20 Jahre ist ja wirklich lange, so lange in China geblieben.
Ja, also tatsächlich vor 20, 25 Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, ich wäre nach China und so lang vor allem noch geblieben, hätte ich fast für unmöglich gehalten. Denn sind wir mal ganz ehrlich, vor 25 Jahren, wer hat China denn so auf dem Schirm gehabt? Ja, das war natürlich eine ganz andere Welt. Nach China bin ich gekommen Ende der 90er Jahre. Wir hatten damals, wo ich in der Telekommunikation tätig war, gebrauchte Mobiltelefone nach Hongkong verkauft, nachdem eine Anfrage kam und sind tatsächlich teilweise mit Handys im Handgepäckskoffer nach Hongkong geflogen. Die wurden damals mit einer neuen Software versehen, ein neues Gehäuse, auch mit neuen Batterien, damals schon mit BYD in Kontakt gekommen, also Ende der 90er Jahre. Damals hatte BYD Handy-Batterien oder auch für Fotoapparate Batterien hergestellt. Wo sie heute stehen, das wissen wir ja alle. Ja, so bin ich eben sehr viel nach China oder nach Hongkong erstmal gereist und dann nach China. Und dann kamen eben immer wieder Freunde oder auch Geschäftspartner und sagten: Mensch, du bist doch wieder in China, in Shenzhen. Wir haben da einen Container, Möbel, wir haben Container von unterschiedlichsten Produkten gekauft. Kannst du mal kontrollieren, ob der Container vollständig ist, ob die Ware in Ordnung ist? So bin ich eigentlich zum Qualitätskontrolle und Sourcing gekommen. Ganz, ganz spannend, ganz interessant. Und dann hat sich das eigentlich immer mehr und mehr entwickelt, sodass ich meinen Weg, meinen Lebensmittelpunkt nach China, nach Hongkong erstmal verlagert habe, dort eine eigene Firma aufgebaut habe und Qualitätskontrolle und Sourcing für meist europäische Firmen gemacht habe. Ich habe darauf auch gezielt keine Produkte, die einen Stecker dran haben. Denn das sind natürlich Produkte, die deutlich mehr Testings und so weiter verlangen. So bin ich mehr in den Möbelbereich gelandet und habe dann eben sehr viele Produkte, die nach Europa gegangen sind, eingekauft oder Qualitätskontrolle gemacht. So, das war mein Weg aus der Telekommunikation in die Qualitätskontrolle Sourcing für Produkte, die man heute zu Hause stehen hat.
Ja, Wahnsinn. Und ja, gleich so lange, das muss ja irgendwas wirklich dir gefallen haben, das Leben oder das Arbeitsleben in China. Was konkret magst du das Arbeitsleben in China?
Also generell muss man sagen, und es wird ja leider von den westlichen Medien immer etwas anders dargestellt, China ist ein relativ sicheres Land. Also die ganze Thematik, die in Europa derzeit vorherrscht, ist hier ja gar nicht der Fall. Es wird natürlich immer kritisiert mit der ganzen Kameraüberwachung. Man kann es aber auch positiv sehen, dass es sehr sicher ist. Also das ist schon mal der Aspekt, dass man sich hier sehr sicher fühlen kann. Was mir sehr gut gefällt, ist eben die Schnelligkeit, die in China passiert. Also das heißt, wenn heute was entwickelt wird, wird nicht, wie sehr häufig, eine lange Zeit über Tests gemacht, über das R&D mit Zeichnungen und so weiter, sondern es wird gemacht, man probiert was aus, wenn es schief geht, verändert man und macht es eben wieder. Ob das natürlich immer der richtige Weg ist, mag dahingestellt sein. Natürlich, deswegen sind ja auch oft mal Qualitätsunterschiede. Aber das hat sich die letzten 20 Jahre tatsächlich extrem verbessert. Und man hat sehr viel dazugelernt hier in China. Und heute Produkte, die aus China kommen, würde ich nicht mehr als minderwertig darstellen, sondern es sind wirklich Produkte, die natürlich wir auch heute in Europa oder weltweit im Einsatz haben. Und nicht immer mit einer schlechten Qualität versehen sind. Also die Schnelligkeit und die Flexibilität hier in China auch sehr. Und da muss man natürlich auch das Land einmal als solches sehen. Es ist ein tolles Land, wo wir vier Klimazonen in einem Jahr haben. Das heißt, ich kann im Winter natürlich im Norden von China Skifahren gehen. Ich gehe aber im Süden in Hainan, was ja unser China, das Hawaii von China ist, zum Baden. Ich kriege natürlich alle Früchte, alles zum Essen. Was mir besonders gefällt, dass wir natürlich als Europäer natürlich auch auf nichts verzichten müssen mehr hier in China. Also das sind natürlich alles Aspekte, die natürlich mich so lange hier halten. Natürlich, wenn man ein allein lebender Mann ist, es gibt sehr hübsche Frauen hier auch, muss man auch natürlich mal ansprechen. Ich bin also glücklich seit 15 Jahren verheiratet hier in China. Meine Frau kommt aus Nanjing. Dann ist natürlich auch das Leben hier deutlich einfacher.
Ja, wir haben natürlich ganz viel jetzt China gelobt. Wir sind heute mal unter uns, in Anführungsstrich. Hast du mal, hast du auch mal Gedanken gemacht, in der lange 25 Jahre oder 23 Jahre das Land zu verlassen, wieder zurückzukehren? Und was hat das für Gründe gehabt? Und was hat dich wieder bewegt, da in China weiterzubleiben?
Natürlich, jeden Tag denkt man darüber nach, jetzt reicht es, jetzt ist genug. Ja? Also ich bin ja selbst am Autofahren hier, wenn man jeden Tag den Weg in die Arbeit selbst fährt, mit Scootern, mit Autofahrern, die einfach die Regeln missachten. Das sind natürlich Dinge, die ständig einen kurzweilig dazu bringen, zu sagen, jetzt ist Schluss, aus, vorbei. Aber am Ende des Tages überwiegt immer wieder das Positive auch, denn man kann das Land nicht verändern. Man muss es halt akzeptieren. Es ist auch in Europa oder in Amerika oder auch selbst in Australien, wo wir noch familiären Wurzeln haben, ist auch nicht alles gut. Aber es ist natürlich schon so, dass es viele Dinge gibt, die man eigentlich nicht gerne hat. Aber am Ende des Tages überwiegen wirklich die positiven Punkte hier. Und was mich und auch meine Frau immer wieder bewogen hat, natürlich auch in China zu bleiben. Klar, meine Frau ist Chinesin, die aber sehr westlich aufgewachsen ist, aber auch studiert in Australien, für Ausländer immer gearbeitet und als letztes für ein deutsches Unternehmen auch tätig. Also wir fühlen uns wohl hier. Es gibt hier sehr viele Freiheiten, die wir uns natürlich genießen. Es ist günstig, wenn man nicht gerade in Shanghai lebt. Es ist sehr günstig zu leben. Es gibt eine wahnsinnige Essensvielfalt des Landes. Wir kamen jetzt erst wieder aus am Wochenende aus Huishan, was also
Ja,
wirklich in
ja.
den wunderbaren, in den Bergen liegt, mit wunderbaren Flüssen, wo Teeplantagen sind, wo man günstig auch leben oder essen könnte. Also China ist ein tolles Land, was ich jedem auch mal als Tourist empfehlen kann. Nicht nur im Business, sondern
Oh, das ist ja, ich meine, im Leben gibt es ja viele, wären, was wäre, wenn, ne? Und aber ich denke, einige Entscheidungen, wenn man das hinauszögert, ist auch schon ein Nachweis, dass man sich eigentlich ganz wohl fühlt in einer Situation. Also das ist jedenfalls ein Beweis, dass du dich überwiegend wohlfühlst in China und auch als Geschäftsführer und worüber wir jetzt auch sprechen. Du hast irgendwann deine Selbstständigkeit aufgegeben. Warum hast du da aus deiner Selbstständigkeit in die Managementrolle gewechselt?
Ja, das waren natürlich zwei große entscheidende Phasen, globale Phasen. Ganz große Entscheidung war natürlich auch 2007, 2008 die Finanzkrise, wo ich natürlich auch mit meiner Firma damals, ganz ehrlich, natürlich keine positiven Zahlen, entwickeln konnte. Ich hatte damals gerade im Auftrag für einen Kunden von mir eine Möbelfabrik in Suzhou aufgebaut. Und ein halbes Jahr später kam die Finanzkrise. Das heißt, ich musste die Leute, fast über 100 Leute, wieder entlassen, was natürlich auch emotional und menschlich ein Rückschlag ist, wenn man Leute, die man lange kennt aus den vorherigen Firmen, mit Familie dann nach Suzhou holt und dann ein halbes Jahr, Jahr später wieder entlassen muss, weil eben die Finanzkrise den Investor auch in die Knie gezwungen hat. Und ich am Ende des Tages das Unternehmen, was also ein Wufi, ein Foreign Investment Firma war, also das heißt ohne chinesische Beteiligung, wieder schließen musste. Also das war einer der ausschlaggebenden Gründe. Und dann war es eben auch so, dass mich ein ehemaliger Mitarbeiter hinter meinem Rücken, und das möchte ich nicht auf China nur legen, aber er hat mich einfach am Ende des Tages hintergangen und hat mir meine Kunden geklaut. Und das sind zwei einschneidende Erlebnisse, wo ich mir gesagt habe, ich gehe wieder in das Angestelltenverhältnis, denn da ist eine gewisse Sicherheit, vor allem frisch verheiratet, mit gewissen Verpflichtungen auch. So dass man
Verstehe.
regelmäßig weiß, es kommt wieder ein Gehalt, man kann Urlaub machen, der bezahlt ist, man kann auch mal krank sein, was ich also, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, also Covid hat sonst ja jeden Mal erwischt, aber in den letzten 20 Jahren, glaube ich, eine Woche im Gesamten mal krank war. Und das war, sind eben die ausschlaggebenden Punkte. Und dann kam natürlich ein interessantes Angebot 2010 über einen Headhunter, der eben die Frage stellte, sind Sie interessiert, ein deutsches Familienunternehmen zu übernehmen und in China zu leiten? Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jawohl, ich gebe die Selbstständigkeit wieder auf und gehe wieder in Lohn und Brot und habe es bis heute nicht bereut.
Ja, der Wechsel hast du auf jeden Fall gut bekommen. Vorhin hast du gesagt, du warst lange Jahre nie krank. Das ist auch eigentlich immer ein Nachweis, meiner Meinung nach, dass man diesen Job sehr gerne macht als Geschäftsführer und auch sehr gut, weil man ja auch Erfolg hat, umso mehr motiviert einen auch im Job zu sein und jeden Tag hinzufahren. Und was waren deine größten persönlichen Erfolgserlebnisse in der Zeit, als du als Geschäftsführer für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet hast? Hast du vielleicht so ein, zwei gute Beispiele für Erfolge?
Ja. Also es ganz sicherlich war mit der Anstellung 2010 zum Geschäftsführer von damals eines schwäbischen Familienunternehmens Firma Wölko, die Etiketten für die Automobilindustrie hergestellt hat. Diese Firma habe ich mit relativ kleinen Umsätzen übernommen und bis ins Jahr 2018 geleitet. Die Firma ist dann aufgekauft worden vom größten Labelhersteller der Welt, CCL. Das hat natürlich auch Hintergründe, dass ich die Firma von 8 Millionen RMB, was ungefähr heute 1 Million Euro, auf 50 Millionen RMB gepusht habe. Das heißt, der Wert des Unternehmens, auch natürlich in Europa und in Amerika, also Wölko hat ja auch Standorte natürlich auch in anderen Kontinenten. Aber sicherlich war das ein Teil dazu, meine Arbeit, die dazu beigetragen hat, dass der Verkaufswert des Unternehmens relativ attraktiv für den Eigentümer war. Und in dem Zusammenhang, ich habe natürlich sehr viele Leute eingestellt, ich habe neue Produktionsstandorte aufgebaut, bin ich 2017 zum Ehrenbürger der Stadt Changzhou ernannt worden, was also sehr wenigen Ausländern zuteil wird, denn die Ehrenbürgerschaft zu erlangen. Das hat damit sicherlich auch zu tun, dass ich natürlich Leute eingestellt habe. Das sind natürlich auch in China wichtig. Steuerzahler. Mit Steuern werden natürlich in jedem Land auch die Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Autobahnen gebaut. Und das hat natürlich auch der Government, die Regierung gesehen, dass ich auch da meinen Teil dazu beigetragen habe, um den Wachstum in der Region zu fördern. Und dann hat man eben ja diese Ehrenbürgerschaft bekommen 2007. Das war sicherlich einer der großen Meilensteine in meiner chinesischen Karriere. Und dann war es natürlich letztes Jahr mit der Erlangung der Permanent Residence, also des PR oder der Green Card, wie es ja auch so oft mal heißt, denn das ist ein Schritt, der sehr wenigen Ausländern zuteil kommt. Also meines Wissens gibt es nur 7.000 Ausländer, die Green Card besitzen. Und das erleichtert natürlich ein Leben hier sehr einfach. Also die ganze Reisetätigkeit innerhalb Chinas wird vereinfacht. Auch natürlich das ja, Sozialsystem, was in China auch mittlerweile vorhanden ist, also sprich Krankenhaus, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter, auch das gibt es mittlerweile in China, wo man dann eben auch daran teilhaben kann. Und das waren so die zwei großen einschneidenden beruflichen Erfolge. Natürlich die Heirat zu meiner Frau 2010. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Ein Schwiegervater, der mich sehr herzlich in die Familie aufgenommen hat. Also das ist natürlich auch privat eine wichtige Geschichte im Leben. Und
Ja.
das sind natürlich wichtige Zeiten im Leben hier in China.
Ja, offensichtlich bist du auch Naturtalent, gleich in dem ersten Job als Geschäftsführer großen Erfolg erzielen können bei der Firma CCL. Du bist ja nicht über irgendwelche Nachwuchsprogramme durchlaufen, sondern gleich auf Anhieb alles richtig gemacht. Worauf legst du besonders viel Wert als Geschäftsführer in deiner Arbeit?
Also man muss natürlich sagen, ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht. Ja, also es ist ja nicht so, dass das alles nur Sonnenschein war, sondern ich habe natürlich auch viel, persönlich auch viel Lehrgeld bezahlt. Was natürlich aber immer wieder die Firmen natürlich als beneficial hatten, dass ich ja die Fehler gemacht habe. Also sprich, ich habe sie nicht nochmal gemacht. Zurück auf die Frage, die da wäre nochmal bitte.
Die wäre, worauf legst du besonders Wert als
Ja, genau,
Geschäftsführer
Entschuldigung.
in deiner
Ja.
Arbeit?
Nachdem ich eher so der KMUler bin, also der kleine Mittelständler, also ich bin kein, muss man sagen, ich bin kein Konzernmensch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es lieber mit den Inhabern direkt zu tun. Für mich ist das Team hier gerade in China hier, das Team und das Familienatmosphäre ist sehr wichtig und vor allem den Respekt zu den Mitarbeitern. Und das hat man schön bei CCL gemerkt. Ich habe eine Mitarbeiterfluktuation unter 2% gehabt. Also nicht nur in den White Collars, also nicht nur in den Office-Leuten, sondern auch in der Produktion, was extrem niedrig ist. Das lag daher sicherlich, dass ich meine Mitarbeiter inklusive der Reinigungskraft, der AI, wie man bei uns hier schon sagt, also sehr respektiert habe. Das heißt, jeder war bei mir gleichgestellt im Ansehen des Menschen, weil wir sind alle, wenn wir es mal nach Hautfarbe sagen, gelb, rot, weiß, braun. Für mich ist am Ende des Tages jeder der gleiche Mensch. Jeder muss nur seinen Teil im Unternehmen beitragen. Deswegen war so Respekt für mich sehr wichtig. Und auch die Förderung jedes einzelnen Mitarbeiters. Das heißt, in China ist es sehr üblich, dass man erstmal zugibt, alles verstanden zu haben. Aber wie du selbst weißt, ist es leider eben nicht so. Und das war mir sehr wichtig, dass ich den Mitarbeitern immer das Gefühl gegeben habe, dass selbst ich nicht alles weiß und dass es keine Schande ist, zu fragen, wenn man eben Sachen nicht weiß und nicht kennt. Und wenn man sich vielleicht die Blöße vor den anderen Kollegen nicht geben will, meine Tür im Büro steht immer auf für die Mitarbeiter. Sie können jederzeit zu mir kommen und sagen, okay, Boss oder Herr Schleiß oder Herr Zuschleiß, ich habe das jetzt nicht verstanden. Bitte erklären Sie es mir oder arbeiten wir das gemeinsam aus. Also das war für mich immer sehr wichtig, dass man die Mitarbeiter respektiert und nicht ihnen das Gefühl gibt, dass wenn sie was nicht wissen, dass sie minderwertig sind oder einen Fehler machen oder nicht weit ausgebildet sind. Das kennt keiner alles, bis auf den lieben Gott vielleicht.
Das ist doch für manche Unternehmen doch eine entscheidende Frage, ob ich in China einen deutschen Geschäftsführer einstelle oder einen chinesischen. Du sagtest ja vorhin sehr schön, das ist für dich eigentlich kein großer Unterschied, woher der Mitarbeiter kommt oder woher der Führungskraft. Aber für manche Unternehmen habe ich gelernt, dass es doch einen Unterschied gibt. Und ich erlebe zwei unterschiedliche Trends. Zum einen suchen deutsche Unternehmen nach deutschen Geschäftsführer. Die Suche wird immer schwieriger, weil nach Covid immer mehr deutsche Manager zurückgehen nach Deutschland. Also die Suche wird schwieriger. Zum anderen, viele deutsche Unternehmen sagen, ich würde gerne nach dem chinesischen Geschäftsführer suchen, weil ich brauche mehr lokalisierte Führungskultur oder überhaupt das Unternehmen mehr zu lokalisieren. Und diese zwei Trends erlebe ich. Oder was ist deine persönliche Empfehlung? Ein deutscher und oder ein chinesischer Geschäftsführer für KMU in China zu haben.
Ja, also den Trend habe ich natürlich alles verfolgt und auch am eigenen Leib gespürt natürlich, weil die Anforderungen an den Geschäftsführer sich tatsächlich gewandelt haben, dass man eben verlangt, dass auch der Geschäftsführer fließend Chinesisch spricht, zum Beispiel die Kultur sehr gut kennt. Das ist alles verständlich und auch nachvollziehbar. Aber man muss natürlich auch die Verbindung ins Headquarter sehen. Es gibt viele, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, wo gerade im R&D, wo auch damals in der Produktion, der Mitarbeiter nicht mal Englisch spricht. Also sprich, wie soll die Kommunikation dahin funktionieren, wenn man nur darauf Wert legen würde, einen Mitarbeiter einzustellen, der die Landessprache spricht? Und das geht ja nicht nur in China, es geht ja nach Vietnam, nach Thailand, nach Malaysia und so weiter ja weiter. Aber nachdem wir uns ja heute über China unterhalten, habe ich den Trend tatsächlich miterlebt und auch am eigenen Leibe verspürt. Mit der Sprache vor allem. Man muss wissen, chinesische Sprache ist eine Sprache, die extrem schwierig ist, aufgrund der verschiedenen Betonungsarten, sehr schwierig zu lernen. Und ich muss sagen, ich kann es zwar ich sage es mal, in leichter Kommunikation, ich würde aber nie von mir behaupten, ich spreche Chinesisch, vor allem nicht in Business-Kommunikation. Es ist tatsächlich so, dass man glaubt, oder ich bin der Meinung, dass man glaubt, wenn man einen lokalen Manager oder einen General Manager hat, dass das Geschäft einfacher funktioniert. Wenn ich jetzt mal auf mich widerspiegel, wir haben hier die als Kommunikationssprache bei Stabio Englisch im Management. Und das heißt aber, dass jeder Abteilungsleiter Englisch sprechen muss, beziehungsweise wenn der eine oder andere schlecht spricht, es gibt immer eine Assistentin, die übersetzen kann. Weil es natürlich im Führungsbereich einfach Englisch spricht, weil wir das Reporting nach Deutschland oder in die Schweiz in dem Fall in Englisch auch machen müssen. Wenn man nicht perfekt Chinesisch könnte als Ausländer, dann kommt man auch gerade beim Government oder auch in den Local Dialects auch da nicht weiter. Jetzt geht es aber wirklich so, die Kommunikation zwischen dem Headquarter und dem Unternehmen und natürlich auch die Vertrauensbasis. Das hat natürlich auch so ein Thema. Ja. Also ich habe auch leider von anderen Unternehmen immer wieder natürlich auch das Thema Vertrauen und Loyalität gehört. Und da kann ich nur zustimmen, dass das natürlich ein sehr schwieriger Punkt ist bei Locals mit dem Vertrauen und vor allem auch mit dem Respekt. Ich hatte vorher erwähnt bei CCL, ich habe unter 2% Mitarbeiterfluktuation gehabt und weil ich eben die Mitarbeiter sehr respektiert habe. Und wie auch immer das, und ich möchte auch niemanden beleidigen an Local. Aber das Thema Respekt ist natürlich in den Hierarchien in China sehr unterschiedlich. Und nach meinem Weggang sind über 50% der Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen, weil sie einfach nicht mehr respektiert worden sind und wirklich sehr schlecht behandelt worden sind.
Ich
Und ja.
denke, das ist wirklich ein spannendes und wichtiges Thema. Und wir müssen, wenn du auch Lust und Zeit hast, unbedingt nochmal eine separate Runde auch darüber sprechen. Vielleicht kriegen wir nochmal zweite, dritte Ansprechpartner motiviert, dass wir darüber eine Runde machen können. Und eine Begründung, warum man nach lokalen Manager sucht, ist ja auch besser, den lokalen Markt zu erschließen. Das ist ja eine der wichtigen Motivationen von Unternehmen, nach lokaler Führungskräfte zu suchen. Aber das machst du ja auch sehr konsequent und im Bereich Lokalisierung des Marktes. Wie können KMU aus Deutschland, Schweiz, Österreich, aus deutschsprachigem Raum den lokalen Markt in China besser erschließen? Hast du so ein Kochrezept, sagen wir mal?
Also mein Kochrezept heißt für die Beilagen die lokalen Mitarbeiter, also sprich der lokale Sales. Denn am Ende des Tages kann der Geschäftsführer, ob das ich ist oder einer der vielen Kollegen von mir oder Freunde auch mittlerweile, der kann ja nicht zu jedem einen lokalen Kunden gehen. Einfach aus Zeitgründen nicht und einfach aus der Kommunikation. Und nochmal, es gibt viele Dialekte in China, die eben schwierig zu verstehen sind. Also selbst wenn ich als Ausländer perfekt Chinesisch könnte, ecke ich in vielen Regionen an. So, also das heißt, ich verwende natürlich auch meine lokalen Mitarbeiter, meine lokalen Sales, die natürlich den Vertrieb vor Ort machen. Mein Rezept für die Suppe ist natürlich die großen Beilagen. Und zwar mein Job ist, die Türen über das Management der oft natürlich westlichen Firmen aufzumachen. Das heißt, ich kontaktiere natürlich die Geschäftsführer, die Abteilungsleiter, die Purchasing, der oft meinem Headquarter sitzt, um die Türen hier in China aufzumachen. Das heißt, man spielt sich da den Ball gegenseitig zu. Der lokale Mitarbeiter, der den Vertrieb hier lokal auch managt, denn die müssen ja auch am Ende des Tages mit dem Purchasing sprechen. Die müssen mit der R&D, die müssen mit Logistik und so weiter sprechen. Das ist ja aus Zeitgründen bei mir auch gar nicht machbar und das ist bei vielen ja auch so. Ja, also, und dann ist es natürlich auch so, und das ist, verwenden wir natürlich mittlerweile sehr stark, und das ist ja auch ein Thema unseres Podcasts, unseres Termins heute auch, Social Media. Das habe ich natürlich auch vor vielen Jahren schon für mich entdeckt. Natürlich LinkedIn, ganz klar. LinkedIn ist für mich hier die westliche Plattform, die sehr gut funktioniert, wo eben auch diese genannten Türöffner, also sprich die Einkaufsleiter aus dem Headquarters, die General Managers aus dem westlichen Unternehmen, die lesen natürlich meine LinkedIn-Posts, in dem ich sehr stark aktiv bin. Und dann fangen wir eben jetzt gerade an, nachdem es hier bei Stabio keinerlei Marketing gab, unser Social Media Thema aufzubauen. Und das macht man eben hier einfach mit WeChat, mit Douyin, also mit chinesischen TikTok, mit Redbook und mit all diesen Plattformen, die es hier einfach gibt, um den lokalen Einkäufer, den lokalen Firmeninhaber auf uns aufmerksam zu machen. Und das muss man hier tun und ohne Blatt gar nicht.
Und hast du schon mal die erste Erfahrung gemacht oder vielleicht nicht aus der frischen Erfahrung, weil ihr gerade damit anfängt, aber wo glaubst du, was ist der beste Kanal, um chinesischen Kunden kennenzulernen für euch?
Also ich nutze ja, WeChat ist ja ja, wie Instagram und wie Facebook und wie, was gibt's denn alles, X und wie es alles heißt in der westlichen Medienlandschaft, nutze ich ja natürlich seit Beginn. Und ich mache auch eins, dass ich meine englischen LinkedIn-Texte ins Chinesische übersetze, dank ChatGPT beziehungsweise DeepSeek, ist besser in der chinesischen Translation. Übersetze ich meine Texte auch ins Chinesisch, lasse aber nochmal querlesen von der lokalen Mitarbeiterin, um natürlich da keine Fehler zu machen und poste das in WeChat. Und da ist tatsächlich schon, und da kann man auch schon auch die ersten Erfolge sehen, dass Leute einen darauf ansprechen oder sich darauf melden und sagen, Mensch, wir brauchen gerade Fastener, wir brauchen gerade dieses Produkt. Und es ist tatsächlich so, dass da die ersten Erfolge sich einstellen und es kostet einen 5 Minuten. Ja, das ist also nicht die Zeit, die man großartig aufwenden muss, um einfach Copy und Paste zu machen aus dem LinkedIn-Post ins chinesische WeChat. Und dann habe ich natürlich auch Mitarbeiter, die hier eben sehr professionell jetzt anfangen, dreimal die Woche Posts zu machen. Wir auch eigene Videos produzieren, also wir fliegen mit der Drohne durch die Produktion oder übers Gebäude. Unser Social Media Mann geht mit auf Kundentermine, geht auf Messen, macht also Fotoshooting und so weiter. Also das sind die ersten Erfolge, stellen sich da ein. Und man muss aber auch sehr wichtig auf den lokalen Markt hören. Also nicht glauben, das westliche Marketing funktioniert so einfach, dass man es eins zu eins übernehmen kann, sondern man muss wirklich hier lokal sich anpassen.
Weil ihr gerade mit dieser Social Marketing bei der Firma Stabio jetzt anfängt, habt ihr ein Beispiel, was eigentlich sozusagen gut macht in Social Media Marketing in der Industriebereich als Unternehmen? Oder sagt ihr, ihr müsst eigentlich den Weg selber forschen, weil im Moment alle noch nicht so weit sind? Ihr habt kein Beispiel sozusagen von dem zu lernen, sondern ihr müsst selber die Wege austesten.
Ja, also natürlich ist es hier auch so und ich glaube, auf der ganzen Welt Namen ziehen an, große Namen. Also da prahlen wir natürlich mit unseren westlichen Kunden und natürlich auch mit der Qualität. Jetzt sind wir natürlich, jetzt arbeite ich in dem Fall als Deutscher für ein Schweizer Unternehmen. Schweizer sind ja bekannt natürlich auch für die Qualität, für die Genauigkeit. Und für das präzise Arbeiten. Und das sind natürlich Schlagpunkte oder Stichworte, die wir herausheben. Ja, und gerade in unseren Posts, dass wir da sehr drauf uns festlegen. Und dann natürlich mit den großen Marken uns brüsten. Wobei wir natürlich sehr stark auch mit lokalen Automobilmarken zusammenarbeiten. Oftmal leider nicht als Direktlieferant, sondern eben über ein Tier One, weil unsere Teile eben sehr wenig in die direkte OEM-Schiene fahren. Aber das wird auch sehr stark mittlerweile promoted. Und da heben wir natürlich ganz klar die Qualität hervor, die lange Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen. Das ist sehr wichtig, weil auch der Einkäufer, und jetzt kommt's, wer schaut sich denn als Einkäufer einen Link an WeChat oder an Redbook oder an Douyin, also an TikTok an? Naja, gut, aber auch der Einkäufer hat irgendwann Feierabend, und wenn man mal in China war, weiß man auch ganz gern, dass das Pärchen oder auch nur Freunde untereinander, wenn sie beim Essen sind, ständig ihr Handy in der Hand haben und irgendwelche Videos anschauen. Und das ist eben genau das, wo wir darauf anziehen wollen, dass eben der Einkäufer oder der Inhaber der Firma eben beim Abendessen über unsere Videos schaut und sagt, oh, da war doch was. Und dann kommt der, das hat er am Montag gesehen, dann sieht er am Mittwoch wieder ein Video und sieht am Freitag wieder ein Video, und irgendwann braucht er so ein Teil, und dann fällt ihm ein, aha, warte mal, da war doch, habe ich erst ein Video angeschaut von Stabio, jetzt melde ich mich da mal drauf. Also diese wiederkehrende Brainwash-Aktion, die natürlich gefahren werden, das ist ganz wichtig. Kurze, markante Clips zu fahren, die eben ja einfach im Kopf hängen bleiben. Wenn man in die deutschen Produktionsflächen schaut, in den Spind, hängt in vielen Spind ein Pirelli-Kalender. Jetzt wissen wir natürlich alle, was in dem Pirelli-Kalender drauf ist. Und es ist genau, und dieses Thema Sex Sells funktioniert auch in China, aber da muss es nicht unbedingt die nackte Haut sein, sondern da ist ein Xiaomi SU7 Auto. Ja, habe ich erst letztens wieder gepostet, oder der Q7. Das sind natürlich Marken, oder das sind Namen, die mittlerweile in der ganzen Welt durch die Presse gehen. Und das sind so Dinge, die einfach Aufmerksamkeit erwecken, und nicht
Das
nur der
sind
Pirelli-Kalender.
auf jeden Fall nicht die klassische Methode oder Wege von Industrie, Marketing, wenn man jetzt in China, vielleicht global, wenn man Social Marketing macht, man muss andersrum denken. Du hast vorhin auch nochmal einen Faktor genannt, eine Methode genannt, was ich sehr interessant finde. Glaubst du, dass heutzutage du hast ja gesagt, du als Geschäftsführer, du stoßt bestimmte Tür auf, die Mitarbeiter, Sales-Mitarbeiter gehen da und dort rein, um Geschäft zu generieren. Aber du hast ja auch keine Zeit, die Tür der Welt zu finden, sondern du möchtest eher, dass die Kunden dich anrufen. Du hast vorhin selber gesagt, du postest in LinkedIn oder in andere Kanäle, damit andere auf dich persönlich sozusagen kommen können, also dich interessant finden. Ist es sozusagen heutzutage auch ein wichtiges Element, dass der General Manager oder der Top-Führungskraft selber auch ein persönliches Marketing machen muss, um geschäftlichen Erfolg für die Firma zu erzielen?
Ja, also es ist ein interessantes Thema. Ich habe natürlich während meines beiden Jobs, während der beiden Jobs sehr, sehr aktiv mich selbst vermarktet in LinkedIn. Also muss sozusagen, ich habe nach 3 Jahren Abtrünnigkeit aus der Automobilbranche eben eine berufliche Lücke gehabt. Und das, was wir vorhin angesprochen haben, der Geschäftsführer muss Chinesisch können. Das war so eine Bedingung, nachdem mein Chinesisch nicht fließend genug ist, um das eben als Tick abzuhaken, hatte ich tatsächlich einige Monate Lücke und bin dann sehr stark ins Eigenvermarktung gegangen in LinkedIn, und habe mich dann da sehr stark präsentiert, und ist tatsächlich dann darüber dieser Job entstanden, über einen Headhunter. Und wo es dann eben nicht so wichtig war, die auf die Sprache zu legen, sondern eben die Kultur, die geschäftlichen Erfolge, die man hier hatte, und natürlich auch wieder die Automobilbranche. Es
Und jetzt auch
ist
das
so,
Geschäft
ja.
auch, hat er diesen Effekt oder ist es nur überwiegend, denkst du, für persönliche Karriere? Also ich stelle einfach die Hypothese, dass es vielleicht auch hilfreich sein kann für sein eigenes
Nein, natürlich. Und
Geschäft.
jetzt kommt es eben auch. Ja. Also ich bin ja natürlich, ich habe ja hier meinen 9 bis 10 Stunden Arbeitstag. Und ich bin aber abends sehr stark im Business Networking. Also ich bin natürlich in der Swiss Chamber of Commerce, bin natürlich auch der European Chamber of Commerce und auch nach wie vor auf der deutschen Chamber of Commerce sehr aktiv, und bin relativ häufig abends auf irgendwelchen Veranstaltungen, um da einfach Networking zu machen. Und da kommt es eben wieder, ist es Interessante, dass Leute auch in Zukunft sagen, hey, du bist doch der LinkedIn-Mann. Also die Leute kennen mich tatsächlich schon auf LinkedIn, und dann tauscht man Namecards aus, und dann heißt es auf einmal, oh, du bist ja von Schindler Rolltreppen, Aufzüge, oder du bist ja von Schaeffler, oder du bist ja von der und der Firma. Also das sind also natürlich auch potenzielle Kunden. Und das ist das, was ich meine, dass ich durch dieses Netzwerk, was ich abends dann eben noch mache und durch mein LinkedIn natürlich auch bekannt bin in dieser westlichen Social-Media-Welt und allerdings nur Business-Social-Welt. Also ich bin nicht aktiv großartig in privaten Facebook und so weiter. Aber das ist wirklich so, dass man dadurch wieder Leute, sein Netzwerk in Business aufmacht. Und das sind aber auch Leute, die auch in höheren Positionen sind, die dann sagen, okay, ich verbinde dich mal mit meinem Einkäufer. Oder ich sag mal meinem Einkäufer Bescheid, er soll deinen Einkäufer oder Verkäufer anrufen. Also diese Verbindung, diese Vernetzung, die dann dadurch entsteht, um einfach einen gewissen Bekanntheitsgrad im Social Media zu haben, sehr hilfreich ist, um eben Türen aufzumachen, Türen aufzusperren. Und das sind natürlich interessante Punkte. Und selbst wenn es unser Wettbewerber ist, Würth zum Beispiel oder auch Firma wie Böllhoff, die ja auch Schraubenfastener herstellen, die aber dann auch unsere Kunden wiederum sind, wo wir für diese Firmen Produkte herstellen, die sie selbst nicht herstellen oder nicht herstellen in China. Das sind natürlich sehr, sehr interessante Themen. Und deswegen werde ich auch dem Thema weiterhin treu bleiben und weiterhin verfolgen.
Wir haben einige Aspekte schon heute besprochen in Social Media Marketing für Industrieunternehmen. Es ist ja nicht so, dass andere Firmen gar nichts machen. Du merkst ja auch, es gibt durchaus viele Diskussionen, auch Veranstaltungen rund um Social Media Marketing, die man auch in Shanghai oder in anderen chinesischen Städten besuchen kann oder vielleicht Webinare. Und wo glaubst du, bei der etwas breiteren Meinung sind noch Potenziale, die man noch nicht bewusst ist zu erschöpfen in der Social Media Marketing. Wo könnte man noch tiefer bohren, um wirklich das Potenzial von Social Media Marketing in China zu erzielen, um Sales-Erfolg zu erzielen?
Es ist ein bisschen abhängig von der Produkt, von dem Produkt als solches an. Hat man ein Produkt für den B2C, also für den Endkunden, dann ist es ganz sicherlich wichtig, diese ganzen Online-Shops, also dieses Livestreaming und die Shops darin zu pushen. Also es ist ein absoluter Hype, dass Leute aus Livestreams in TikTok und in anderen Social-Media-Plattformen wirklich ihre Produkte aus dem Livestream raus bestellen. Das heißt, da muss natürlich auch ein perfekt aufgebauter Online-Shop dahinter hängen. Da gehört etwas mehr auf, da ist mehr Aufwand dazu, das ist mit größeren Investitionen verbunden. Und da muss man, um da wirklich erfolgreich zu sein, 24/7 aktiv sein. Wenn man im B2B-Segment tätig ist, ist es natürlich etwas schwieriger. Da braucht man auch nicht in allen Kanälen aktiv sein oder sehr aktiv sein, sondern muss man natürlich schon ein bisschen seine Seriosität auch gewahren oder wahren. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also abhängig vom Produkt gibt es noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial hier in China. Der Chinese im Allgemeinen, was ja viele immer glauben, dass der Chinese ein fleißiger Mensch ist, ist eigentlich in meinen Augen ein ziemlich fauler Kerl oder fauler Hund, weil er geht ja zum Einkaufen nicht mal mehr vor die Tür. Also der Chinese, und ich sage es immer mal meiner Frau, lass uns doch mal selbst zum Supermarkt gehen. Ja, nein, es wird alles bestellt und innerhalb von 5 Minuten, also gut, sagen wir mal, innerhalb von einer halben Stunde, werden selbst Zahnstocher, die uns letztens gefehlt haben, werden selbst Zahnstocher noch geliefert, die einen Wert von unter 1 Euro haben. Also sowas muss man sich aber natürlich mal vorstellen. Also um da natürlich aktiv Erfolg zu haben, muss man abhängig vom Produkt 24/7 online sein, eine funktionierende Logistik dahinter haben, die man mittlerweile sehr gut outsourcen kann hier in China. Gibt genügend Beispiele. Und dann, wenn man im B2B-Segment in hochwertigen oder hochpreisigen Produkten auch ganz sicher den richtigen Kanal auswählen und die richtigen KOLs, also in Deutschland heißt oder in der westlichen Welt heißt glaube ich Influencer, die
Ja,
richtigen
Influencer,
Influencer
genau.
dazu haben, die
Ja.
natürlich, wo die Leute einfach an den Influencer, an den Menschen hängen bleiben, um dann das Produkt zu kennenzulernen. Da muss man auf die lokalen Fachleute hören. Also man
Ja.
braucht nicht glauben, wenn ich heute selbst mit den großen Brands komme, dass sie dann von vornherein gewinnen. Also man muss da wirklich sich da Gedanken machen und lokal sich anpassen.
Wenn man jetzt mit der sagen wir, Industrie Social Marketing anfängt, was ist deine Empfehlung? Was muss man in-house machen und was kann man durchaus mal auch outsourcen?
Also ich bin ja kein großer Freund Fake Aufstieg auf der Rangliste. Also man kann natürlich, wie es ja bei Google auch häufig gemacht wird, Sachen kaufen. Das ist natürlich auch in China, da bin ich kein Freund davon. Und daher muss man natürlich sehr viel Zeit investieren, um da natürlich die richtigen Positionen einzunehmen. Und da auch da ist es wieder wichtig, das aufs Produkt. Also was wir in-house machen, ist die ganze Mediendokumentation. Also wir machen die ganzen Fotoshoots, die Videos, alles selbst, weil das kann man auch outsourcen, kostet aber mittlerweile auch in China ein gutes Geld. Selbst mit KI kann man heute schon sehr viele Sachen sehr gut selbst machen. Also ich habe einen relativ guten, jungen Mann eingestellt, der im Social Media aktiv war vorher. Und der ist sehr stark im KI-unterstützten Video-Cut, Foto-Veränderungen und so weiter. Also solche Sachen, denke ich, kann man mit einem guten Mitarbeiter in-house sehr, sehr gut selbst machen. Wenn man eben ein B2C-Business aufbauen will, dann muss man eine gute Logistik dahinter haben, die ich outsourcen würde. Weil da gehört einfach Software, die dazugehört, da gehört Bestellsysteme, die dazugehören. Das kann man selbst nicht machen und da muss man gut mit Jingdong und mit Taobao und mit diesen ganzen Plattformen vernetzt sein. Das würde ich outsourcen. Den ganzen medialen Input für diese Plattform, das kann man meines Erachtens sehr gut selber machen, wenn man paar tausend Euro in die Hand nimmt, um Equipment zu kaufen. Das kann man in-house machen.
Wie
Auch die
kann man
ganze
im
Contents.
Bereich Social Media Marketing lokale Aktion mit der globalen Aktion verbinden oder dass man da synchronisiert oder dass man zusammenarbeitet mit der Zentrale? Überhaupt geht das? Hast du mal überlegt, ob man das da auch Synergie schaffen kann?
Naja, es gibt ja, wie gesagt, viele, viele Contents, was natürlich schon besteht aus dem Headquarter, viel Medienmaterial, also Bilder in guten Qualitäten, Videos in guten Qualitäten. Das kann man natürlich schon sehr viel machen. Dann gibt es natürlich auch viele, viele Slogans. Ja? Also ich sage jetzt mal, nehme jetzt mal einen großen Automobilhersteller mit das Auto heraus. Ja? Das sind natürlich Sachen, auf die man auf jeden Fall zurückgreifen kann. Es ist natürlich aber auch so, dass wir hier ja andere Sprache sprechen. Das heißt, viele Übersetzungen haben in China nicht immer die beste Bedeutung. Also die Bedeutung, und das weißt du besser wie ich, in manchen Worten sind nicht so immer optimal, sodass man besser auf den Lokalen hört, um auch Worte oder auch Slogans einfach lokal übersetzt oder verändert. Also man kann da nicht hergehen und sagen, ich mache das komplette Marketing, was ich global bisher verwendet habe, kann ich auch in China verwenden. Also so einfach geht es eben nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, lokale Mediengestalter einzubinden in dem Thema.
Ja, verstehe. Und ich meine, es ist ja nicht jede Führungskraft oder Geschäftsführer ist so wie du. Du magst ja auch das Social Marketing. Das merke ich ja, während du darüber sprichst. Ich merke auch deine Leidenschaft. Wenn jemand da nicht so der Typ ist, das sagt, ich habe dann keinen Zugang zu Marketing, aber ich habe nun mal die Aufgabe als Geschäftsführer oder sogar manche Verkaufsleiter muss ja nicht unbedingt auch Social Marketing mögen.
Ja.
Was würdest du denn empfehlen? Sollen Sie das da irgendwie an seine Assistentin weiter delegieren oder sollte man anders gestalten?
Naja, gut, also es ist natürlich ganz richtig, was du sagst. Es gibt ja Geschäftsführer, die sagen, ich bin ein Zahlenmensch. Ja. Ich bin natürlich ein super Controller, der zwar als Geschäftsführer agiert, aber ich bin eher jemand, der im Controlling die Zahlen, das Budget bearbeitet, die Forecasts und so weiter macht. Das ist natürlich auch ein Teil von meinem Job, ja, also natürlich mit der Finanzabteilung, auch mit der Produktion. Oder wir haben einen Geschäftsführer, der sehr produktionslastig ist. Aber darum heißt es ja auch General Manager. Also ich muss nämlich General alles managen können. Jetzt habe ich natürlich die Liebe zum Social Media und natürlich als Verkäufer muss man sich selbst vermarkten. Das ist ganz klar. So, jetzt gibt es aber jemand, der sagt, na, ich bin eher introvertiert. Ich bin eher jemand, der mich hinter Zahlen oder hinter einer Produktionsplanung oder hinter einem Qualitätsmanagement-System vergräbt. Lass mich mal in Ruhe mit deinem Außenauftritt und Social Media, aber es ist auch seine Aufgabe. Dann muss ich mir halt einfach einen guten Mitarbeiter suchen. Und das ist aber das genau das Entscheidende. Meines Erachtens ein guter General Manager, ein guter Geschäftsführer hat ein Händchen für die richtige Mitarbeiterauswahl und muss natürlich auch, ich bin kein perfekter Finanzspezialist, dass ich heute eine Bilanz oder ein Budget perfekt, was das Headquarter haben will, aufstelle. Oder ich bin keiner, der heute IATF 6949 für die Automobilindustrie von null aufbauen kann. Dafür hat man Mitarbeiter, die eben die Abteilungen leiten, die aber auch heute in China mittlerweile auch ein ganz gutes Geld verdienen. Das darf man nicht vergessen. Also so muss man natürlich auch versuchen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die zu motivieren und zu führen. Um die natürlich auch alleine und eine gewisse, mit Respekt einen gewissen Spielraum auch zu lassen. Das ist ja wichtig. Und genauso, wenn jetzt jemand ein Produktionsmensch ist, ein Qualitätsmensch ist, ein Finanzler ist, aber eben kein Vertriebler ist, einen Mitarbeiter zu suchen, der eben genau das kann. Das kann lang dauern, das kann eventuell auch viel Geld kosten. Weil, wie gesagt, im Managementbereich sind auch lokale Mitarbeiter mittlerweile nicht mehr ganz so günstig. Und da muss man Vertrauen eben auch haben. Überprüfen kann ich es ja selbst. Man gibt ja schöne Kennzahlen. Und wenn jemand im Finanzthema wichtig ist, dann kennt er das KPIs oder aus der Produktion. Das kann man genauso auf Social Media anwenden. Wie viele Klicks habe ich? Wie viele Follower bekomme ich? Wie viele Aufträge generiere ich aus meinem Social Media? Das kann man relativ schön ja erfassen. Und da muss man natürlich gegebenenfalls auch reagieren, wenn das nicht funktioniert.
Jochen, man sollte auf dich hören. Du hast klar gesagt, die gehört jetzt mit, also die Kompetenz Social Media ist ja schon eine der Kernkompetenz des Unternehmens. Wenn nicht auch der Führungskraft heute, wenn er selber nicht macht, dann auch delegieren, dass diese Kompetenz in der Unternehmen zu finden ist. Und ja, sehr spannend, wie das gelernt. Jetzt haben wir bald 6 Uhr. Ich hoffe, dass wir dich noch rechtzeitig in der Feierabend lassen können. Aber eine Frage hätte ich noch, Jochen. Was wird jetzt bald gepostet auf LinkedIn als nächstes Thema?
Spannende Frage. Nachdem ich im Moment ein bisschen in die globale Politik abdrifte, was uns natürlich auch in China betrifft, mit unserem lieben Freund in Amerika, achte ich da gerade ein bisschen drauf und überlege mir da mal was zu posten, wobei ich mich immer versuche, politisch sehr zurückzuhalten. Auch da natürlich, was die deutsche Politik betrifft, gerade die Außenpolitik, habe ich mich immer versucht, meine Unmut immer im Zaum zu halten. Aber zurück auf die Frage. Es stehen ein paar spannende Neuvorstellungen in China auf dem Markt, gerade im Automobilsegment. Klar, Xiaomi ist in aller Munde. Da habe ich erst letztens wieder was gepostet. Da kann demnächst was Neues kommen. Wir sind gerade vor einem größeren Abschluss mit einem chinesischen OEM, wo wir Bauteile für uns direkt liefern. Da kann demnächst was Größeres kommen. Wir müssen natürlich immer auch vorsichtig sein mit zu viel Informationen preisgeben, weil natürlich unser Wettbewerber in den Startlöchern steht und das Geschäft wegnehmen will. Da kann was passieren. Und dann ein ganz spannendes Thema, COMAC, der chinesische Flugzeugbauer, hat ja den 929 gelauncht und nachdem Stabio auch in der Schweiz die Lizenz für Luftfahrt hat, und auch Teile dort zu produzieren, kann es durchaus sein, dass in dieser Richtung mal was kommt. Denn
Schön.
da sind wir auch sehr aktiv hier in China mittlerweile, versuchen wir Fuß zu fassen, weil das sind natürlich die Wettbewerbslandschaft noch ziemlich dünn ist, zum Glück.
Ja,
Und das
wenn
sind
ihr die
so, also
Lizenz habt, Zulassung
ja,
habt, das ist doch schön.
es bleibt spannend. Wir haben große Veränderungen. Ich werde auch in 14 Tagen unser großes Sales Strategy Meeting abhalten mit meinen Mitarbeitern hier. Und da werden wir die Ausrichtung für 2026 festlegen. Denn mein Ziel ist ganz klar, Verdoppelung in den nächsten 3 Jahren.
Ja, das wünsche ich dir viel Erfolg. Ich denke, du hast ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass du vieles Unmögliche schaffen kannst. Also ich denke, da bist du auf gutem Wege. Und wenn das soweit ist, dann müssen wir unbedingt noch ein neues Gespräch führen.
Gerne, also ich freue mich immer natürlich. Auch ganz interessant, vielleicht ein abschließendes Wort noch von mir. Durch LinkedIn sind viele Studenten auf mich aufmerksam geworden, die für ihre Masterarbeiten auch genauso auch so Interviews auch halten und natürlich auch gerade über China. Das freut mich natürlich umso mehr, dass auch viele junge Menschen und auch mein Sohn studiert ja in München mit China sich immer mehr identifizieren können. Denn das ist die Zukunft. Und wir können nicht ohne China, ob mit oder ohne Zöllen, mit oder ohne Strafzölle. China kann, was wir manchmal glauben, auch ohne Europa oder ohne Deutschland. Aber es funktioniert eben nicht. Und deswegen werden wir eine lange, lange Partnerschaft haben werden mit uns China und müssen auch. Denn das ist die Zukunft. Und China hat 1,4 Milliarden Consumer. Das dürfen wir nicht vergessen. Und darum ist meine Devise für jeden: Komm nach China, produziere in China für China. Vergiss produzieren und exportieren. Also für
Schönes
jeden,
Schlusswort.
der, genau, für jeden, der sein Geschäft aufbauen will, kommt nach China.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.